Herzlich willkommen zu unserem Podcast Regularien zur Cyberresilienz NIS 2 und Co., den wir am 12.08.2024 um 10 Uhr aufnehmen. Er richtet sich vor allem an Führungskräfte von Kritisunternehmen und Unternehmen, die Produkte mit digitalen Elementen herstellen. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir sind heute unsere Experten im Bereich Informationssicherheit Matthias Weigmann, Andreas Lange und Sandra Kleven. Die EU ist dabei, die kritische Infrastruktur gegen Cyberbedrohungen zu stärken und tut dies durch eine Flut an Regularien. In diesem Podcast schauen wir uns die NIS-2-Richtlinie, die CER-Richtlinie und die jeweilige Umsetzung in nationales Recht an, sowie die Verordnungen DORA und die CRA. Sandra, kannst du uns mal was zur NIS-2-Richtlinie sagen?
Ja, ich habe mich mit dem NIS-2 schon ein bisschen auseinandergesetzt und finde es tatsächlich ganz spannend. Wir sind natürlich relativ spät dran in Deutschland mit der Umsetzung in nationales Recht. Dänemark und die Niederlande haben es schon. Was ganz interessant ist, finde ich aus meiner Sicht, ist, dass Artikel 32 Absatz 6 zum Beispiel die Haftung der Leitungspersonen für das Ganze nochmal in den Fokus rückt. Das heißt, es gibt also explizit den Hinweis darauf, dass die Leitungspersonen haftbar sind für alles, was Verstöße gegen die NIS-2-Richtlinie vorsieht. Und zwar nicht nur im Privatsektor, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung. Das fand ich ganz interessant. Dann natürlich, dass es eine Erweiterung gab auf 18 Sektoren und es in der Terminologie des EU-Rechts auch bedeutet, wenn ich den Schwellwert überschreite, also 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Bilanzsumme, Jahresumsatz, und es darunter noch Unternehmen gibt, die trotzdem interessant sind, dann werden die unabhängig von ihrer Größe explizit dieser Anwendung des NIS-2 unterworfen. Und das können zum Beispiel Kommunikationsnetzbetreiber sein, also wer ein öffentliches Mobilfunknetz beispielsweise betreibt oder Glasfaser, aber auch Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, unabhängig von ihrer Größe. Und sicherlich nochmal interessant, im Gesundheitssektor auch unabhängig von der Größe Medizingerätehersteller. Und zwar nicht nur das Standard-MRT-Gerät oder so, sondern auch Wearables, also Fitness-Tracker. Die fallen da auch mit rein. Und das wird interessant werden für die.
Also fallen diese Fitness-Tracker nicht nur in diese Cyber-Resilience-Act-Geschichte, sondern sie fallen auch in diese NIS-2-Umsetzung.
Auch in die NIS-Richtlinie, genau.
Okay. Wie ist denn das mit diesen, da gibt es ja irgendwie wesentliche und wichtige Einrichtungen. Was ist denn da genau mit zu verstehen?
Genau, das ist abhängig von der Größe und aus welchem Sektor die kommen. Da gibt es dann entsprechend die spezifischen, genaueren Unterscheidungen. Muss sich jedes Unternehmen wirklich genau Gedanken machen. Falle ich da rein? Reiße ich die Schwellwerte? Oder bin ich vielleicht außerhalb der Schwellwerte eine interessante Einrichtung, die dann eben nicht dem unterliegt, sondern schon aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Sektor dann da reingehört?
Betrifft das dann in irgendeiner Form auch Dienstleister?
Es kann auch Dienstleister treffen, aus dem einfachen Grund, weil ja die NIS-2-Richtlinie auch ein Supply Chain Management vorsieht. Das heißt, jeder, der aufgrund der Schwellwerte in den 18 Sektoren verpflichtet ist, muss in der Supply Chain, also seine ganzen Lieferanten und Dienstleister, auch noch mit überprüfen und überwachen. Und die werden ein gesteigertes Eigeninteresse entwickeln, denke ich, da auch geprüft zu sein, damit sie entsprechend weiterhin große Aufträge abgreifen können.
Und wer wird nachher diese Überwachung durchführen, dass die Richtlinien auch eingehalten werden?
Das wird tatsächlich ganz interessant werden. Das ist im Moment noch nicht so wirklich festgelegt. Es gab so ein bisschen Streitigkeiten in den ersten Entwürfen, ob das für die Sektoren, die der Bundesnetzagentur angehören, auch weiterhin durch die Bundesnetzagentur gemacht wird oder ob das vom BSI gesteuert wird. Die käbeln sich gerade, glaube ich, noch so ein bisschen. Das ist noch nicht ganz klar.
Ja, weil die EU-Richtlinie ist ja im Grunde genommen seit 16. Januar 2023 in Kraft. Aber die Umsetzung im nationalen Recht ist, glaube ich, immer noch nicht ganz durch, ne?
Genau. Gibt es nur einen Referentenentwurf oder mittlerweile mehrere angepasste. Aber ich habe noch nichts Verabschiedetes gehört. Bis Oktober haben sie noch Zeit. Danach gibt es Strafzahlungen an die EU.
Okay. Welche Maßnahmen müssen denn die betroffenen Unternehmen dann jetzt wirklich in Angriff nehmen, damit sie da die Umsetzung bestätigt kriegen, also dass sie das alles richtig gemacht haben?
Also im Endeffekt ist es ähnlich wie beim ISMS oder beim IT-Sicherheitskatalog. Ich muss also erstmal Policies aufstellen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie will ich das bei mir im Unternehmen regeln? An allererster Stelle erstmal das Risikomanagement. Das wird also ganz explizit in den Fokus gerückt, dass sich jedes Unternehmen zum Thema Risikomanagement und eben auch Cyberrisiken auseinandersetzen muss. Und natürlich die Sicherheit der elektronischen Systeme, also alles, was mit der IT oder OT zu tun hat. Dann BCM, mein Lieblingsthema, Business Continuity Management, also Notfallvorsorge, Wiederherstellungspläne, wie gehe ich in Notfall oder Krise vor, mit wem muss ich Kontakt halten, wie kriege ich meine gängigen Prozesse wieder zum Laufen oder kann ich das vielleicht manuell überbrücken? Das sind so die Sachen, mit denen Sie sich in erster Linie auseinandersetzen müssen. Dann Incident Management, also Störungsmanagement und Vorfälle. Das ist ganz wichtig, weil es ganz knappe Meldefristen gibt. Maximal 72 Stunden, ähnlich wie beim Datenschutz. Und es müssen Berichte innerhalb eines Monats abgeliefert werden, was da passiert ist mit Forensik und so weiter. Und dann wie vorhin schon mal angesprochen, Supply Chain Management, also alles, was mit dem Einkauf zu tun hat, die Sicherheit. Nicht nur die Dienstleister, sondern eben auch Lieferanten und eben auch Produkte, die ich einkaufe. Das ist ja so ein bisschen das Ziel des BSI auch schon in der Vergangenheit gewesen, bestimmte Produkte entsprechend mit einem Label zu versehen und zu sagen, die haben wir geprüft, die sind safe. In die Richtung geht das. Und auch noch ein großer Faktor ist Awareness, also die Schulung der Mitarbeiter tatsächlich im Umgang mit IT-Systemen und auch mit der Sicherheit von IT-Systemen. Und personelle Sicherheit, also auch nochmal die Prüfung, wen stelle ich wo ein, wer sitzt an welchem Platz, ist der überprüft worden. Das sind so ein paar so interessante Themen. Was dann tatsächlich in den technischen Part mehr reingeht, ist Kryptographie. Sie werden sich also nochmal mit Kryptographiekonzepten auseinandersetzen. Verschlüsselung im Allgemeinen ist so ein Punkt. Und was ich ganz interessant finde, auch angelehnt ans ISMS, ist die Effektivität. Wird also gefordert auch, dass ich feststelle, wie sicher sind diese Maßnahmen oder wie effektiv sind diese Maßnahmen, die ich getroffen habe? Funktionieren meine Konzepte? Das heißt, es wird jetzt staatlich verordnet, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit einem PDCA-Zyklus geben.
Also die Wirksamkeitsmessung wirklich durchzuführen.
Genau.
Und bezieht sich dann das hauptsächlich auf die Cybersecurity, diese ganzen Umsetzungsgesetze, also die Richtlinie? Oder gilt das auch, weil du ja BCM sagtest, auch auf die analogen Bereiche?
Also in erster Linie ist es natürlich in der IT angesiedelt, aber es ist schon so, dass man natürlich nicht nur mit der IT klarkommen kann. Man muss sich natürlich auch schon über physische Themen Gedanken machen. Man muss sich über Personalsicherheit, wie gesagt, Gedanken machen und gucken, wie man das hinkriegt. Das ist schon ein allumfassender Ansatz, den man dort finden sollte.
Gut, dann gehen wir weiter zur CER, Critical Entities Resilience. Das ist auch eine Richtlinie, die dann in nationales Recht über das Kritis-Dach-Gesetz umgesetzt wird oder wurde. Wo ist denn da der Unterschied zu der NIS 2?
Ja, da habe ich mich noch nicht so ganz tief mit befasst, aber da ist es halt so, dass da viel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz auch kommt und die Bundesnetzagentur da auch tatsächlich die Finger noch mit drin hat. Wie gesagt, wie das nachher tatsächlich dann zusammenspielt mit den NIS-Regularien, wird sich noch zeigen, wenn das Gesetz verabschiedet ist. Und da geht es aber auch in erster Linie darum, die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen. Die lehnen sich da wohl sehr stark an die aktuelle BSI-Regelung an.
Also da sind dann nicht die ganzen, die noch mit dranhängen könnten, sondern wirklich die Hauptkritis-Sektoren mit betroffen.
Genau, ja. Da ist so alles, was wir so als typische kritische Infrastruktur, Transport, Verkehr, Kommunikation, Energiewirtschaft, Wasser, diese ganzen Themen, das ist das, was da so hauptsächlich betrachtet wird.
Und da ist es ja auch so, dass die Richtlinie im Januar 2023 in Kraft getreten ist. Da ist es aber so, dass wir noch bis 2026 Zeit haben, bis das dann hier wirklich umzusetzen ist, richtig?
Ja, es ist ja wie üblich, es gibt von der EU praktisch eine Richtlinie, die muss in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, da gibt es ein Gesetz dazu und dann kommt im Nachgang die ganzen Verordnungen, die darunter liegen, die dann entsprechend angepasst werden müssen. Und wie sich das dann nachher abbildet im Einzelnen, sehen wir dann, wenn das Gesetz verabschiedet ist, darüber.
Andreas, du hattest dich da mit dem Bereich ja auch noch ein bisschen auseinandergesetzt. Was waren da denn noch so Besonderheiten?
Ja, ne, die stellt sich natürlich schon die Frage, wo die Gemeinsamkeiten ist, beziehungsweise ob das nicht eine Doppelung eigentlich ist. Und ja, es gibt tatsächlich in meinen Augen so eine gewisse Schnittmenge oder Schnittstelle zwischen NIS 2 und CER, und zwar tatsächlich die Schnittstelle ist die physische Sicherheit. Ne? Und bei NIS 2 geht das eher aus der Richtung, wie stelle ich die Sicherheit der informationsverarbeitenden Systeme sicher? Und beim CER gucke ich sozusagen mehr in Richtung des Physischen. Ne? Also das schönste Beispiel, das heißt schön, ist dieser Brandanschlag auf die Energieversorgung im Zuge der Proteste gegen Tesla. Ne? Das ist ein ganz typisches Thema. Wenn ich Leitungsmassen oder etwas Ähnliches per Brandanschlag oder Ähnliches angreife, ist das nicht wirklich ein Thema des ISMS, sondern eher ein Thema der Widerstandsfähigkeit oder der Leistungserbringung. Aber ja, es geht sozusagen in eine ähnliche Richtung. Ich möchte sicherstellen, dass kritische Infrastrukturen ihre Leistung erbringen können und eben nicht nur abgesichert sind im weiteren Sinne durch ein ISMS gegen Gefahren aus der Ecke IT oder Kommunikation, also Informationssicherheit, sondern eben auch aus der physikalischen Widerstandsfähigkeit. Also man geht eher in Richtung Katastrophen, Anschläge, vielleicht Kriege und Ähnliches. Und deswegen hat man hier auch, das ist in meinen Augen eigentlich der zweite interessante Teil, eigentlich den dritten Mitspieler als Aufsichtsbehörde, nämlich das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, na, eben als Aufsichtsbehörde, weil die eben für Katastrophen besonders gut aufgestellt sind. Natürlich wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich bei einigen Unternehmen, bei einigen Anbietern eben beides machen muss. Ja, und wie das dann zusammenhängt, eben, dass das eben keine Doppelung wird, sondern sich eventuell vielleicht sogar ergänzen lässt oder integrieren lässt, wird sich nochmal zeigen, inwiefern wir das dann sozusagen gut gemacht wird oder inwiefern da auch die Aufsichtsbehörden miteinander sprechen. Also es wäre natürlich höchst fatal oder höchst ärgerlich, wenn ich da bei 3 Aufsichtsbehörden 4 verschiedene Meinungen habe, was denn nun zu machen ist.
Herr Weigmann, Sie möchten dazu auch noch etwas sagen?
Ja, das ist auch ein Punkt, der mich immer umtreibt. Also diese Einheitlichkeit des Vorgehens, was wir gelegentlich vermissen und wo wir dann natürlich auch zu Recht gefragt werden, was sollen wir denn nun machen, gilt dies oder das und jenes? Und man dann den Eindruck hat, das passt auch nicht zusammen, sei es Prüf- und Zertifizierungszeiträume, mal 2 Jahre, mal 3 Jahre. Dann muss ich dies machen, dann muss ich jenes machen, dann brauche ich eine ISO 27001 Zertifizierung für die Kritisprüfung und so weiter. Und das verwirrt natürlich diejenigen, die da was umsetzen müssen und die zu Recht natürlich auch einen Compliance-Gedanken dabei haben und sich fragen, also gerade mit verschärfter Haftung, haben wir ja gerade gehört, die da auf uns zukommt. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, vielleicht weiß da noch einer was zu, was das für Geschäftsführer in der Privatwirtschaft tatsächlich mehr bedeutet als das, was sie jetzt haben. Geschäftsführer haften ja jetzt schon dafür, dass sie ihr Unternehmen ordnungsgemäß organisieren. Dazu gehören natürlich auch Fragen der Unternehmenssicherheit und eben auch der Informationssicherheit. Für öffentliche Stellen, für Behörden mag das ein neuer Gesichtspunkt sein. Aber da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Aber den Teil, wie inwiefern das was Neues ist mit dieser Haftung oder nur nochmal besonders ausgestrichen wird, ist mir im Moment nicht klar. Aber das sorgt natürlich dafür, dass man alles ganz genau liest und dann sagt, was muss ich da eigentlich machen? Eigentlich ist das ja immer ein ganz schrecklicher Ansatz, also im Rahmen der Informationssicherheit sich daran abzuarbeiten, was so das Minimum ist, was man machen muss. Muss ich das noch machen? Muss ich das noch machen? Muss ich das noch machen? Und wenn man sich all die Entwürfe anschaut und das, was da gemacht ist, dann ist das ja alles sinnvoll. Und die Frage, was muss man eigentlich machen, dass wir sinnvollerweise gut aufgestellt sind, dass wir den ja nicht zu negierenden Gefahren, also wir gehen ja nicht in so einem abstrakten Raum, sondern wir können praktisch jede Woche irgendwo was lesen, wo es irgendein größeres oder mittleres Unternehmen erwischt hat. Also die Gefahren sind nicht abstrakt, sondern sind sehr konkret. Und schon das müsste eigentlich die Triebfeder sein, zu sagen, was müssen wir denn sinnvollerweise machen? Aber natürlich verstehe ich auch diesen Compliance-Ansatz und sagst du für Geschäftsführer, ich will auf der sicheren Seite sein und das möchte ich mir vielleicht auch irgendwo bestätigen lassen.
Ich glaube, da kann man dann jetzt auch schon mal reingrätschen ein Stück weit, denn ich glaube, war es das Kritis-Dach-Gesetz, das alle Führungskräfte mehr oder weniger dazu verpflichtet, sich im Bereich Risikomanagement zu schulen?
Ja, wenn ich mich recht erinnere, war es genau das. Ja. Für die meisten, die Informationssicherheit schon betreiben, nun nicht neu ist, aber für diejenigen, die da neu einsteigen, ist dann neu, das Thema Risikomanagement. Ne? Und es ist eben nicht nur die Forderung, dass sozusagen das innerhalb des ISMS aufgesetzt ist, sondern dass es auch sinnvoll von der Unternehmensleitung bedient werden kann. Das war, glaube ich, der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Na, also tatsächlich die sinnhafte Umsetzung oder die sinnvolle Nutzung des Ganzen. Ne? Und auch das ist dann wieder eine Herausforderung oder eine kleine Teilaufgabe, sozusagen bestehendes Risikomanagement aus dem ISMS herauszuholen und vielleicht auf Unternehmensweite anzupassen.
Das ist ja ein Thema, das wir eigentlich immer haben und schon lange sehen, dass das Thema Informationssicherheit immer in so einer Unternehmensecke betrieben wird. Da gibt es dann irgendwie Spezialisten dafür. Und dass das an vielen Ecken mit dem Rest des Unternehmens wenig schlecht verbunden ist. Risikomanagement ist so ein Thema. Also tatsächlich sieht man das verhältnismäßig selten, dass das Risikomanagement mit dem Unternehmensrisikomanagement verbunden ist. Ich frage das eigentlich auch immer ganz gerne in meinen Audits. Also wie bringen Sie denn die beiden Teile zusammen? Und bin dann immer einigermaßen erschrocken. Das heißt eigentlich so richtig gar nicht. Und das kann man ja auch weiterspinnen. Das gilt auch für andere Sachen. Also wir sehen gerade, dass viele technische Maßnahmen der Informationssicherheit irgendwie aus anderen Motivationslagen entstehen. Und es so eine, an manchen Organisationen so eine Tendenz gibt, dass sich das ISMS zu so einer Managementbespaßung mutiert. Da werden viele Listen gepflegt und weitergereicht und abgehakt und bestätigt. Aber der Kraftschluss zu den eigentlichen Maßnahmen, der fehlt häufig. Natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch welche, die machen das herausragend gut, aber doch erstaunlich häufig.
Ist nicht im Zuge eines Informationssicherheitsmanagementsystems eigentlich Grundlage, dass man die unterschiedlichen Richtlinien, Vorgaben, gesetzlich oder welche auch immer, zusammenführt und da eventuell dann auch irgendwo alles gemeinsam abfrühstückt in irgendeiner Form?
Das wäre natürlich der Wunsch auch an den Gesetzgeber, dass er da eine Vereinheitlichung findet, aber der Wunsch ist wahrscheinlich genauso berechtigt wie naiv. Ich kenne das auch aus anderen Bereichen, dass von verschiedenen Stellen solche Dinge getrieben werden, dass die Koordination, die Absprache auf den Seiten sowohl der Behörden als auch eben auch des Gesetzgebers nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also insofern ist da zumindest, sagen wir mal, kurz- bis mittelfristig wird es keine Besserung irgendwie zu erwarten, sondern wahrscheinlich eher, wir sehen das ja in dieser Vielzahl der Gesetzesvorhaben, die da stattfinden und den Kommentierungen auch der Politik, wie gesagt, da drehen wir eher noch weiter, wenn man aus dem Innenministerium sich da Äußerungen anhört, was ja inhaltlich ja nicht schlecht ist. Also man hat da schon Nachholbedarf bei dem Thema. Bei der Koordination ist noch Luft nach oben. Aber nochmal, also wenn man sich ein bisschen davon löst, was die Gesetze eigentlich sagen und sagen, mehr danach fragt, was ist eigentlich sinnvoll, dann wird man an vielen Stellen genau das alles abgedeckt haben am Ende des Tages. Und da wird man vielleicht hier und dort nochmal genauer sagen, okay, da müssen wir noch was machen, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber das große Ganze, ja, das wird man haben, wenn man mehr nach Sinnhaftigkeit fragt, als nach darum, muss ich das jetzt machen.
Gut, dann können wir ja zur nächsten Abkürzung, zu DORA, wechseln. DORA steht für Digital Operations Resilience Act. Im Gegensatz zu NIS 2 und CER handelt es sich bei DORA um eine Verordnung und keine Richtlinie. Das heißt, diese findet sofort Anwendung, also seit dem 16. Januar 2023. In Deutschland wird diese Verordnung durch das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz unterstützt und findet damit ab dem 17. Januar 2025 Anwendung. Worum geht es denn da eigentlich?
Ja, bei DORA geht es tatsächlich um eine vergleichbare Sache wie bei NIS 2 und ähnlichen auch. Ich möchte die Anbieter, die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, dazu verdonnern, sich sauber und sicher aufzustellen. Das ist die grundsätzliche Idee. In Deutschland haben wir durch die BaFin sozusagen als Aufsichtsbehörde eigentlich schon sehr viele Regelungen für Banken, für die Kreditwirtschaft, für die Versicherungsunternehmen und für die Zahlungsdienstleister gibt es also entsprechende Regelungen eigentlich, sodass vieles von DORA eigentlich schon abgedeckt ist. Was sozusagen Neubetroffene, die hinzukommen, betrifft, wären das hauptsächlich so Investmentgesellschaften, Investmentfonds oder ähnliches, für die sozusagen DORA neu ist. Die Anforderungen oder die Ideen, warum das so ist, kann ich vielleicht noch kurz sagen, kann man nochmal sich kurz an 2007, die großen Finanzkrisen erinnern, ne, wo man festgestellt hat, dass diese Unternehmen eben zu groß zum Sterben sind und von daher, dass man da sozusagen dort etwas mehr Einsatz eigentlich erwartet. Was für viele Unternehmen dann sozusagen noch spannend wird, sind die Themen, die Sandra eben auch schon angesprochen hat. Dieser Gedanke, Lieferkette kommt da sehr deutlich hervor und auch Risikomanagement. Nochmal, DORA selber richtet sich sozusagen an Finanzunternehmen, Finanzwirtschaft, aber Auch hier hat man diesen Gedanken Lieferkette, ne, oder die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, die eventuell sogar Spezialisten in ihrem Gebiete sind, vielleicht sogar branchenweite Marktführer sind. Ne, und sozusagen die Risiken, die man da in der Lieferkette sieht, werden in DORA adressiert und auch sozusagen dieser Gedanke, eventuell Lieferanten wechseln zu können. Also das fand ich eigentlich tatsächlich mal eine ganz spannende Geschichte, gerade wenn man auf EU-Basis sieht, dass man eben nicht sich in der Lage sieht, von Microsoft loszukommen, dann die Anforderungen zu stellen, dass man Ausstiegsstrategien bitte betrachten möge, finde ich inhaltlich, muss ich auch hier wieder mal zustimmen, inhaltlich natürlich völlig richtig. Allerdings stellt sich mal die Frage, ist denn das tatsächlich auch realistisch? Ne? Aber wenn ich eben solche Ausstiegsstrategien nicht machen kann, muss ich sie zumindest ins Risikomanagement mit reinnehmen. Also Lieferketten und Risikomanagement sind hier auch die beiden ganz großen Teile, die da sozusagen abgedeckt werden oder angesprochen werden.
Im Gegensatz zu NIS II und einem Kreditdachgesetz, da handelt es sich ja um Richtlinien. Jetzt haben wir hier bei DORA, dass es eine Verordnung ist, die ja eigentlich im Gegensatz zu den Richtlinien sofort gilt. Die DORA-Verordnung ist ja bereits seit 16. Januar 2023 wirksam. Wie ist das, hängt das jetzt mit diesem Finanzmarktdigitalisierungsgesetz eigentlich zusammen? Weil das ist ja dann wohl erst vollständig anwendbar ab Januar 25.
Ja, also ich gehe davon aus, dass da auch sehr viel Anpassung noch geschehen wird. Wie gesagt, es gab ja schon sehr viele Regelungen und du hast es ja richtig erklärt. Verordnung, Datenschutzgrundverordnung ist ja das beste Beispiel, DORA ein anderes Beispiel, werden sozusagen 1:1 in deutsches Recht übernommen, beziehungsweise in nationales Recht übernommen bei den EU-Mitgliedstaaten, eben ohne, dass der nationale Gesetzgeber davor irgendwie tätig sein muss. Ja, vom Prinzip her wird das 1:1 übernommen. Er muss es zwar nicht, er darf es aber oder er kann es aber. Und von daher wird das darauf hinauslaufen, dass ich eben noch Anpassungen an der nationalen Gesetzgebung machen muss, die eben durch DORA hervorgerufen worden sind.
Hier ist ja bei der DORA nochmal eine Besonderheit bei der Überwachung. Da sind es ja nicht nur die Behörden, die das überwachen, die hier national unterwegs sind, sondern da haben wir ja nochmal eine Aufsichtsstelle auf EU-Ebene. Das ist ja diese European Supervisory Authorities, die das auch nochmal mit überwacht. Wo ist da eigentlich der Vorteil drin?
Naja, der Vorteil ist, dass Finanzdienstleister oftmals eben auch, oder die Finanzwirtschaft oftmals auch international aufgestellt ist, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen international erfolgt. Die EU möchte, also hat da schon über Bankenaufsicht relativ stark den Fuß in der Tür. Was nochmal ganz spannend ich in diesem Zusammenhang gefunden habe, ist die Tatsache, dass es auch die, wie heißt es so schön, die entscheidenden Dienstleister gibt oder kritische Dienstleister. Wenn ich also tatsächlich herausfinde oder sehe, dass es für gewisse Branchen quasi ein Standard-Tool, Standardanwendung gibt, die eigentlich in der kompletten Branche oder im kompletten Zweig genutzt werden, dann werden auch diese Dienstleister der Finanzwirtschaft, das können also Softwarehäuser sein oder ähnliches, sozusagen zentral erfasst, weil eben die Auswirkungen bei kritischen Vorfällen eben nicht nur national stattfinden, sondern eben eine gute Chance ist, dass sich das europaweit ausbreitet oder es europaweit Auswirkungen hat. Und diese europäische Aufsicht ist die Antwort der EU sozusagen darauf.
Wir sehen das ja auch in anderen Bereichen. Also der AI Act kennt ja auch so eine Komponente der Regulierung oder der Beaufsichtigung von EU-Ebene und einer entsprechenden Behörde. Vorteile hat das sicherlich, also gerade gegenüber den ganz großen Playern, die ja dann nicht mehr in der Lage sind, sich möglicherweise das EU-Land auszusuchen, in dem die Umsetzung der Regulierung für sie am günstigsten ist, um das mal vorsichtig zu sagen, dass es dann Einheitliches gibt. Wir werden sehen, ob die EU sich dann vielleicht auch tatsächlich auf diese Akteure zurückzieht oder sich entsprechend selbst bescheidet oder ob das der Beginn eines Reingreifens ist eigentlich in die Mitgliedstaaten und so schleichend von den ganz Großen über die Mittleren, bis dann die EU alles auch vor Ort gerne regeln möchte. Da bin ich noch sehr im Zweifel, wie das passiert, aber für die ganz Großen kennen wir es auch aus dem Datenschutzrecht, dann suchen sich die großen Player halt das EU-Mitgliedsland, wo es für sie am angenehmsten ist. Das ist sicherlich kein Zukunftsmodell für die EU und ich glaube, das ist auch ein Ergebnis dieser Beobachtung, zu sagen, das regeln wir diesmal anders.
Dann ist das ja so, wir haben bei NIS2 und bei DORA im Grunde genommen beides mal Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen. Jetzt ist NIS2 ja eher für sämtliche Kritis oder auch die, die wichtig sind in irgendeiner Form. Bei DORA ist es hauptsächlich im Finanzmarkt. Wie sind denn die Unterschiede bei den Meldepflichten, wenn man jetzt zum Beispiel beide umsetzen muss? Weil Finanzmärkte gehören ja im Grunde genommen auch zu Kritis und müssen auch NIS2 umsetzen, ne?
Ja, das ist dann, habe ich halt zwei verschiedene Meldepflichten. Also ich werde nicht drum rumkommen, hier über den Gedanken Inzidentmanagement bzw. Meldepflichten Gedanken zu machen und das einmal im Unternehmen sozusagen sauber umzusetzen. Ne? Und genau deswegen hat man in vielen Managementsystemen ja auch diesen Gedanken eines Rechtskatasters oder des externen Kontextes oder Kontakt zu Behörden. Also man sieht auch im bestehenden System eigentlich immer sehr gut, dass solche Dinge eben hinterfragt werden. Und genau das ist dann die Aufgabe, wenn ich das umsetze, mir einmal klarzumachen, wie diese Meldefristen ist. Ja, und ja, ich sehe durchaus die Chance, dass da hier und da Doppelungen sein können, beziehungsweise in der einen Richtung etwas anderes gefordert ist als in der anderen Richtung. Andererseits haben wir ja auch heute schon unsere Geschäftsfelder, wo man eben Meldepflichten mehrfach hat. Ich denke hier an Telekommunikationsunternehmen, die Meldepflichten gegenüber der Bundesnetzagentur haben. Andererseits bei Telekommunikationsunternehmen habe ich auch natürlich auch viele personenbezogene Daten, also werden sie auch Meldepflichten in Richtung Datenschutz haben. Und von daher sehe ich nicht, dass das jetzt die allergrößte Herausforderung ist und auch, dass das was wirklich Neues ist. Man muss sich das tatsächlich eigentlich nur bewusst machen, dass man dann tatsächlich an verschiedene Stellen, eventuell auch verschiedene Dinge mit verschiedenen Fristen melden muss.
Gut, dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Verordnung, dem Cyber Resilience Act. Wie passt der da noch mit rein?
Na, es geht hauptsächlich darum, Produkte, die man einsetzt, abzusichern. Sandra hatte das ja eigentlich schon erwähnt. Das gab es auch schon als Option, wenn ich mich recht entsinne, aus dem letzten IT-Sicherheitsgesetz 2.0, wo das Zertifizieren von Routern, ich hatte jetzt mal den Namen Fritzbox erwähnt, und ähnlichen Gerätschaften durch das BSI vorgesehen ist. Das ist also eine Möglichkeit, die bestand auch vorher schon, wurde aber in meinen Augen in sehr überschaubarem Maße eigentlich genutzt. Es geht hier tatsächlich in diese Richtung, also einzelne Produkte im Sinne von IT-Sicherheit, im Sinne von technischer Sicherheit in einem zertifizierten Zustand zu bringen. Es würde mich nicht wundern, wenn einer der Auslöser dieser Verordnung mit waren, die gegen den Einsatz von Huawei-Technik in den Mobilfunknetzen eigentlich immer gehegt wurde, wo man sagt, na, dieser Hardware vertrauen wir nicht. Die mag zwar technisch recht leistungsfähig, vielleicht sogar preisgünstig und sehr kompatibel sein, aber eben wir vertrauen dem Hersteller nicht. Ja, und das Cyber Resilience Act setzt an genau dieser Stelle an, dass sich also die Produkte, bevor sie entweder in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden oder an den Endbenutzer kommen, also hier wird auch tatsächlich ausdrücklich den Einsatz beim Endbenutzer adressiert, dass sie eben von unabhängiger Stelle auf Informationssicherheit, auf technische Sicherheit geprüft werden. Und an einigen Stellen findet man in den Regelungen auch Vorgaben zum Einsatz kritischer Komponenten. Also das hat man heute schon in dem Sicherheitskatalog zum Telemediengesetz für Telcos findet man das beispielsweise. Also wenn ich in der Infrastruktur bei Routern, bei Switchen und ähnlichen Gerätschaften, dass ich da aufgefordert bin, eben nur vertrauenswürdige Geräte einzusetzen. Ich denke, das ist hier sozusagen die Verschärfung dieses Ansatzes.
Also so ähnlich wie sonst immer dieses CE-Label, dass diese Technik irgendwie vernünftig geprüft und sicher ist, geht es jetzt im digitalen Bereich, dass das vernünftig dann auch geprüft ist?
Ja, genau so. Ein Siegel, dass ich dieser Hardware an sich vertrauen kann. Und genau genommen steckt dahinter nicht nur der Hardware, sondern auch eben dem Hersteller.
Alles klar. Vielen Dank. Dann sind wir im Grunde genommen auch schon durch mit unseren Abkürzungen, die wir durchgehen wollten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass alle diese Regularien dazu dienen, die Cyber-Resilience vor allem im Bereich der kritischen Infrastrukturen und deren Lieferanten und Dienstleister zu stärken. Wer bereits ein funktionierendes Informationssicherheitsmanagementsystem mit integriertem Risikomanagementsystem und BCM betreibt, braucht eigentlich nur im kontinuierlichen Verbesserungsprozess die neuen Vorgaben berücksichtigen. Wie die genauen Ausformulierungen der jeweiligen Vorgaben in der nationalen Gesetzgebung aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Wer aber das eigentliche Ziel der jeweiligen Vorgabe im Blick hat und dieses sinnvoll umsetzt, ist schon mal gut vorbereitet. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zum Thema neue Verordnungen oder allgemein zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz haben, sind wir gern für Sie da. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite unter amato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@amato.de. Damit sage ich Danke und bis zum nächsten Podcast.